Wissen schafft Lehrkraft.
Der Podcast, der Wissenschaft ins Klassenzimmer bringt.
Wir stellen hier regelmäßig Methoden, Tools und Maßnahmen vor, die direkt und hilfreich im Unterricht eingesetzt werden können.
Zusammen mit einem Gast besprechen Dr. Jennifer Karnes, promovierte Sonderpädagogin und derzeit Dozentin an der Universität zu Köln,
und Torben Wellmann, Sonderpädagoge im aktiven Schuldienst an einer Förderschule für geistige Entwicklung,
eine aktuelle Studie und wie diese ihren Weg ins Klassenzimmer finden kann.
Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute haben wir einmal Professor Dr. Katrin Marlau hier zu Gast. Die ist seit 2017 Lehrstuhlinhaberin Sonderpädagogik und Inklusion am Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Greifswald und hat da verschiedene Forschungsgebiete, unter anderem das Familienklassenzimmer und auch die Entwicklung von Messverfahren im Förderschwerpunkt Sprache und auch im Förderschwerpunkt emotional-soziale Entwicklung und ist gerade auch tätig in einem Kooperationsprojekt mit der Uni Rostock, wo es um die Entwicklung von einem Diagnostikverfahren für die Lernfortschrittsmessung geht. Und wir haben Professor Dr. Ines Sura hier im Gespräch heute, die seit 2020 Juniorprofessorin für Medienpädagogik und Medienbildung ist, von Hause aus Gymnasiallehrkraft für das Fach Evangelische Religionslehre. Und dann kreuzen sich irgendwo in der Vita die Wege hin zur Medienpädagogik. Sie ist dann beispielsweise unter anderem wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl Religions- und Medienpädagogik an der Uni Greifswald gewesen und hat auch noch einige ausgewählte Forschungsschwerpunkte, unter anderem eben Digitalisierung von Lehr- und Lernkulturen oder Medienbildung in der Grundschule und dann eben ja der Bereich Gamification, Game-Based Learning und Creative Gaming in den Bildungsprozessen. Herzlich willkommen in der heutigen Podcast-Folge. Wir machen zu Beginn unserer Folge immer einmal die Fahrstuhlfahrt aller Grünke. Es geht um eine kurze, knackige, ansprechende 2-Sätze-Vorstellung. Worum geht es heute? Wir haben 10 Stockwerke Zeit, treffen uns im Fahrstuhl. Was ist das Thema, über das wir heute sprechen möchten?
Heute sprechen wir über ein Forschungsprojekt bzw. über Ergebnisse, die wir innerhalb eines Forschungsprojektes ermitteln konnten, nämlich zur Medienpädagogik trifft Sonderpädagogik.
Ja, super spannend. Wir haben jetzt in der Vorbereitung auf das Gespräch schon kurz besprochen, wie wir mit der Eingrenzung des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs Lernen umgehen werden und haben schon gesagt, wir können es vielleicht so ein bisschen allgemeiner greifen und sagen, okay, wir sprechen eben auch allgemein von SchülerInnen, die, sagen wir mal, Beeinträchtigungen im Lernen haben, Barrieren haben, was das Lernen betrifft und können da nicht die Aussagen treffen, die wir vielleicht aus einer einzelnen Studie haben, aber können so einiges darauf übertragen. Und jetzt ist ja in den letzten Jahren insbesondere sehr viel passiert, gerade in dem Bereich. Also wir haben seit 2020 ja eine sehr explosive Entwicklung im Bereich der Mediennutzung, der digitalen Medien, im Einsatz digitaler Medien im Unterricht. Und da wäre so ein bisschen allgemein die Frage, wie Sie beobachten, wie sich eben der Bereich der Medienkompetenz gerade in inklusiv arbeitenden Schulen in den letzten Jahren entwickelt hat und da eben mit Blick auf den Einsatz digitaler Medien.
Die Entwicklung mit Blick auf den Einsatz digitaler Medien haben eigentlich 2 Dinge vorangebracht. Das eine ist der Digitalpakt, der die Ausstattung gefördert hat bei inklusiven Schulen, vor allen Dingen finanziell. Wir können ganz sicher sagen, also ich kann für Mecklenburg-Vorpommern sichere Aussagen machen. Und dort hat jede Schule immer nur dann Gelder bekommen, um sich digital auszustatten, wenn sie zunächst einmal eine Begründung geliefert haben, was wollen wir denn überhaupt mit diesen digitalen Medien tun. Ja, also das Primat der Pädagogik hatte hier Geltung. Und in MacPom hat das auch jede Schule getan in Form eines Medienbildungskonzeptes. In diesem Medienbildungskonzept musste übrigens auch beschrieben werden, welche Art der Fortbildung das Kollegium braucht. In der Studie, die wir durchgeführt haben, Frau Mahler und ich, haben wir festgestellt, dass die Lehrerinnen, also auch die, die an Medienbildungskonzepten mitgeschrieben haben, natürlich immer noch einen besonderen Bedarf haben an Fortbildung, die sich mit diesem Bereich Inklusion auseinandersetzen. Also sie brauchen konkrete Anleitungen, sie brauchen noch konkrete Impressionen, Inspirationen, wie sie denn digitale Medienarbeit so gestalten können, dass sie auch für inklusive Settings von Vorteil sind. Also sie waren nicht unzufrieden mit dem, was ihnen bisher angeboten wurde. Es braucht aber ihres Erachtens nach noch mehr in einer höheren Frequenz. Das wissen wir mit Sicherheit. Wir können auch daran ablesen, dass fast überall, wo es möglich war, Tablet-Klassen eingezogen sind. Da, wo es pädagogisch wertvoll ist, werden auch vermehrt Smartboards genutzt. Und die zweite Sache, die das Ganze eigentlich befördert hat, war die Pandemie. Also die Corona-Zeit, wo wir alle gezwungen waren, unser digitales Repertoire im Bildungsbereich zu erweitern, weil es ja sonst gar nicht anders möglich war. Und in dem Zusammenhang sind dann verstärkt Lernmanagementsysteme in die Schulen eingezogen. Da hat ja auch jedes Bundesland sich für eine andere Lösung entschieden. Und das hat dazu geführt, dass natürlich auch im sonderpädagogischen Bereich Schülerinnen gezwungen waren, sich mit digitalen Medien asynchron zu beschulen im Prinzip. Diese beiden Sachen haben das in Kombination vorangetrieben, Corona-Zeit und der Digitalen.
Also ich bin 2017 in die Arbeit in der Universität eingestiegen, war davor auch in der Förderschule lerntätig. Und wir hatten bei uns in der Schule durchaus Computer stehen und wir hatten quasi die auch ab und zu im Einsatz, auch in den niedrigeren Klassen ab und zu mal, das gab es schon. Aber ansonsten waren wir da noch nicht weiter ausgestattet. Und da ist ja schon eine ganze Menge passiert. Und dennoch ist es so, wenn ich mit Kolleginnen spreche, die im Schuldienst sind in den Förderschulen, berichten die ganz Unterschiedliches, auch in den Grundschulen. Da gibt es manche Schulen, in denen kommt dann ab und zu mal das iPad zum Einsatz. Es gibt Schulen bei uns auch hier, ich komme aus Köln, da haben die Kinder nur noch ein iPad, mit dem die arbeiten. Die kommen also quasi gar nicht mehr mit den Büchern in die Schule, sondern die wandern morgens mit iPad und Brot zur Schule und mittag im Bestfall mit iPad und ohne Brot wieder zurück. Und es gibt andere Schulen, an denen das eben nicht der Fall ist, sondern wo es eben heißt, naja, irgendwie liegen die iPads halt jetzt im Lehrerzimmer rum und wir wissen gar nicht so richtig, wie es jetzt weitergeht. Das klingt ja auch aus dem, was du gerade gesagt hast, so ein bisschen heraus, dass da es einen großen Fortbildungsbedarf gibt. Wo würde man denn da ansetzen können? Was brauchen denn die Lehrkräfte für Fortbildung, um das gut nutzen zu können für ihren Unterricht?
Für den Unterricht sind Lehrerinnen ja ganz unterschiedlich aufgestellt. Also es gibt ja auch Heterogenität zwischen den Lehrerinnen. Es gibt diejenigen, die sich zu Hause auch schon viel mit digitalen Medien auseinandersetzen. Das ist übrigens altersunabhängig. Und diese auch selbst nutzen, eben nicht nur zu Unterhaltungszwecken, sondern auch zu Arbeitszwecken. Digitalisierung unter Lehrerinnen funktioniert ganz besonders gut im Bereich der Unterrichtsvorbereitung. Und dann gibt es natürlich welche, die sind anders davor. Aus meiner Sicht wäre es viel sinnvoller, wenn wir Fort- und Weiterbildung so anlegen würden, dass die Lehrerinnen eben selbst handlungsfähig werden, auch mit Blick auf die Zukunft. Natürlich gehen Lehrerinnen öfters im Jahr zu einer Fortbildung, aber es sind ja eben auch andere Themen wichtig, also nicht nur Digitalisierung. Und vielleicht besuche ich auch mal eine Fortbildung zu anderen Themen, Resilienz, Schülerinnengesundheit, Schutzkonzepte und so weiter. Und eben weil sie doch im Vergleich eher rar gesät sind, müssen Lehrerinnen eigentlich in die Lage gebracht werden, losgelöst von einzelnen Fortbildungen selbstständig sich über den Medienwandel informieren zu können und darauf reagieren zu können. Zielformulierungen in den einzelnen Fortbildungsworkshops müssten ein bisschen anders werden. Ich weiß, dass Lehrerinnen immer konkrete Dinge haben wollen, in die Hand haben wollen, womit sie gleich loslegen können, also Anleitungen und Handreichungen und so weiter, was sie dann sofort morgen einsetzen können. Das ist völlig nachvollziehbar. Wir brauchen aber eher sowas wie die Frage nach der strukturellen Umsetzung innerhalb eines Kollegiums. Also machen wir vielleicht sowas wie Mikrofortbildung in schöner Regelmäßigkeit. Beispiel, ich habe ein neues Tool kennengelernt. Das stelle ich euch und denen vor, die heute Nachmittag Zeit haben. Und die kommen dann vorbei und dann bringen sie sich das wie in einem Peer-to-Peer-Ansatz eigentlich gegenseitig bei.
Ja, und so ein Ongoing-Ding, ne? Ich glaube, dass das, was du gerade gesagt hast, das halte ich für total wertvoll. Das ist ja auch so ein bisschen tatsächlich die Idee, die ich hier mit diesem Podcast verfolge, aber so diese Idee von, es gibt so ganz kleine Nuggets von neuen Informationen, das hat nichts mit einem Fortbildungstag zu tun, wo ich lerne, wie geht Smartboard, sondern ich habe eine neue Funktion entdeckt, genau wie du sagst, und die könnten wir doch mal in der Lehrerkonferenz, gebt mir 5 Minuten, ich stelle euch vor, ich habe rausgefunden, da gibt es ein Tool, das ist cool, ja so. Ich glaube, da bräuchte es ganz viel mehr von, ne?
Ich könnte noch ergänzen, dass es wahrscheinlich sinnvoll ist, so schulinterne Fortbildung anzubieten, ne? Also, dass auch klar ist, welche Technik ist vorhanden, gibt es überhaupt ein stabiles WLAN, wie sind eigentlich die Lernvoraussetzungen unserer Kinder und wie sind unsere eigenen Lernvoraussetzungen? Und dass dann eben eine Fortbildung darauf angepasst ist, also auf genau die Bedürfnisse dieser Schule. Ja, und nicht so über so eine allgemeine Fortbildung, über praktisch die Technik oder die Software, was auch immer man in den Schulen hat, drüber hinweg. Das, glaube ich, als Einstieg finde ich das ein ganz gutes Format. Und das, was du, Ines, gesagt hast vorhin, dass man so nach und nach so kleine Portionen von Neuerungen, die auf den Markt kommen oder auch von Anpassungen, eben gerade für die Kinder mit Förderbedarfen bzw. Unterstützungsbedarfen, dann nochmal so nachliefert. Das ist natürlich eine gute Idee.
Ja, und da würde ich auch direkt nochmal eins weiterdenken wollen. Wie kann ich denn, also wir haben jetzt gesagt, okay, wir müssten eigentlich gucken, wie sind denn die Bedarfe, die so eine einzelne Schule hat, ja, weil ich habe ein unterschiedliches Klientel an SchülerInnen da, ich habe unterschiedliche LehrerInnen, Kolleginnen da, die Bedarfe sind sehr unterschiedlich, absolut, aber wie kann denn auch ich vielleicht als Lehrkraft, als einzelne Lehrkraft besser einschätzen, was in meiner Klasse gebraucht wird, weil auch da sind ja die Voraussetzungen zwischen, es gibt Kinder, die haben sehr wenig Kontakt zu digitalen Angeboten und den Kindern, die sich da sehr regelmäßig bewegen, zwischen denen, die, ich sag mal, nur spielen und zwischen denen, die eben auch andere Kompetenzen schon erworben haben. Wie kann ich auch da möglichst optimal individuelle Bedürfnisse von SchülerInnen im Blick haben? Ne? Auch das ist bestimmt ein wichtiger Punkt, den wir noch ergründen müssen.
Das war auch ein Teil unserer Forschungsfrage in einem Projekt, was wir im vergangenen Jahr gestartet haben. Dazu können wir eigentlich nur sagen, dass es da keine pauschale Antwort gibt. Ja, also wir haben die Kinder befragt, wir haben die Kinder beobachtet, insbesondere die Kinder mit einer festgestellten erhöhten Unterstützungsbedarf und festgestellt, also eigentlich zwei Dinge. Erstmal ist es ganz, ganz individuell, mit welchen Lernvoraussetzungen sie kommen, was sie schon kennen. Und was mich beeindruckt hat, ist, dass sie also mit recht hohen Lernvoraussetzungen schon dabei sind. Ja, also Kinder, die im normalen schulischen Setting also praktisch nicht lesen können, können sich aber in Apps durch die Icons oder durch die Anpassung, durch dieses selbsterklärende Display, sag ich jetzt mal, Anwendungsfeld, tatsächlich sehr, sehr vieles erschließen, was ich nicht für möglich gehalten hätte. Ja, also brauchten sehr viel weniger Unterstützung, als ich es eigentlich gedacht habe. Also zum Beispiel mussten die Sätze gar nicht vorgelesen werden, sondern wurden ja entweder intuitiv erfasst oder sie konnten sie sich vorlesen lassen. Das bedeutet auch offensichtlich weniger Unterstützungsbedarf haben zu müssen und damit ja möglicherweise auch noch eine bessere Integration hinzubekommen in die Klasse.
Ja, das ist super spannend, weil meine nächste Frage sollte tatsächlich genau in diese Richtung gehen, nämlich der Gedanke von, wie lassen sich über den Einsatz digitaler Medien auch in inklusiven Grundschulen und Schulen möglicherweise Barrieren beim Lernen überwinden. Aber letztendlich klingt das ja, als wäre das vielleicht auch schon, ja, der Einsatz schon eine Überwindung oder wären die Medien, die eingesetzt werden, eher so rum, eben durch ihre intuitive Gestaltung ja vorrangig, ne, dann vielleicht schon eine Möglichkeit, Barrieren zu überwinden. Das ist sehr spannend. Was für Vorteile könnten wir denn außer so einer möglichen Überwindung oder einer möglichen Lernerleichterung, Unterstützung noch sehen? Oder was lässt sich denn von Ihrer Seite aus da sagen, wenn wir sagen, wir haben Kinder mit erhöhtem Unterstützungsbedarf, ob das ein offiziell festgestellter sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf sei oder ob es ein anderer Unterstützungsbedarf ist, den die Kinder eben haben? Was für Vorteile sehen wir denn noch, wenn wir digitale Medien einsetzen können?
Es gibt auf jeden Fall die beiden großen Bereiche. Ne? Es ist natürlich einmal so, dass die Kinder, wenn sie mit Lern-Apps sich beschäftigen, spielen, wollte ich gerade sagen, aber oder mit Lern-Apps lernen, ja vielmehr, dass sie dann von diesen Apps automatisch hinsichtlich ihres Leistungsstandes eingeschätzt werden können und die nächsten Aufgaben dann genau, sagen wir mal, aufbauend auf denen, was sie eben vorher an Fehlern hatten, dann praktisch aufgreifen. Ja? Also dieses, sagen wir mal, die Stufe der nächsten Entwicklung damit einzubringen. Das scheint also vor dem Hintergrund von KI und Technik einfacher zu sein, als dass eine Lehrkraft das im Unterrichtssetting so differenziert zu beobachten vermag. Das ist so das eine, was ich als großen Vorteil sehe. Und das andere ist natürlich, dass soziale Barrieren abgebaut werden. Also dass Kinder, die normalerweise Probleme haben zu kommunizieren, aber dann meinetwegen mit WhatsApp, per Smiley, per Sprachnachricht, per Autokorrektur, dann einfach auch tatsächlich in einer Gruppe viel einfacher kommunizieren können. Das ist also sehr, so ein reduziertes Kommunizieren kommt ja vielen Kindern erst einmal entgegen. Und da müssen aber doch weitere Forschungsbemühungen stattfinden, bis wir da gesicherte Ergebnisse haben. Aber der erste Eindruck scheint so zu sein, als ob das da also tatsächlich zum Barriereabbau beitragen kann.
Ich würde dazu gerne nochmal ergänzen und da kommt dann auch die Medienpädagogin in mir durch. Also wir unterscheiden ja, wenn wir es verkürzt darstellen wollen, eigentlich drei Arten der Medienkompetenzförderung. Und zwar ist das einmal das Lernen mit Medien, das Lernen durch Medien und das Lernen über Medien. Und wenn wir uns den Begriff inklusive Medienbildung anschauen, dann bedeutet das eigentlich eine Medienbildung für alle. Für einfach alle. für jede Altersgruppe, für jeden sonderpädagogischen Förderbedarf, für alle gesellschaftlichen Gruppen, die an den Rand gestellt sind und so weiter. Sodass eben auch Kinder mit sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf ein Recht haben auf Medienkompetenzförderung. Und der Medienkompetenzbegriff umfasst eben auch mehr als nur mediendidaktische Entscheidungen. Das umfasst auch mehr als nur Anwendungswissen zu haben, wie funktioniert das Tablet, ja, wie kriege ich das an, wie kriege ich die App auf und so weiter. Sondern eben auch kritisches Hinterfragen der Medienwelt, eine souveräne Lebensführung, eine gesunde Lebensführung mit Medien. Also Medienkompetenz als eine Lebenskompetenz, auch das gehört zum Medienkompetenzbegriff. Und solche Dinge, also Medien zum Unterrichtsgegenstand zu machen, das kann man auch gut analog machen übrigens. Also dafür braucht man keine große Ausstattung, können wir vielleicht später nochmal drüber reden. Und zusätzlich ist auch eine Dimension der Medienkompetenz die Gestaltung von Medien, also das Medium als Ausdrucksmöglichkeit benutzen. Also sie drehen einen Film, einen Stop-Motion-Film, einen Legefilm und so weiter. Oder sie machen Audioformate, Podcasts oder interaktive Poster und so weiter. Dinge, wo auch niemand von den Schülerinnen direkt sein Gesicht in die Kamera zeigen muss. Manchmal haben die damit eben Probleme. Und das hat den Vorteil für solche Kinder, dass sie sich eben ausdrücken können, teilhaben können, ohne auf ihre Defizite reduziert zu werden. Ja? Also sie haben vielleicht eine niedrige Schreibkompetenz, was bei der sogenannten Gestaltung von einem Poster möglicherweise deutlicher hervorkommt, als wenn ich das Poster auditiv bespreche. Und wenn solche Kinder eben beispielsweise auch Filme drehen, machen die dabei natürlich auch eine Empowerment-Erfahrung, so wie alle anderen Schülerinnen auch. Ich habe etwas geschaffen, ja? Ich kann etwas präsentieren, ich kann mich ausdrücken und das ist für mich auch ganz wichtig nochmal erwähnen.
Das ist super, weil das nämlich tatsächlich die zwei Perspektiven nochmal so sehr schön zusammenbringt. Also ich als die Sonderpädagogin habe jetzt gerade auch schon bei allem, was Katrin Mahlau da gesagt hat, gedacht, jawohl, wir können Lernverläufe sehen und wir haben soziale Barrieren abgebaut, aber es geht eben noch weiter. Ich kann eben auch konstruktiv und produktiv sein. Das mit dem Stop-Motion-Video als ein Beispiel aus dem Ganzen, was du gerade auch gesagt hattest, Ines, das fand ich sehr, sehr spannend, weil es tatsächlich was ist, was ich mittlerweile in meine Lehre auch übernommen habe, weil ich denke, es ist was die Lehrkräfte sehr schön auch nutzen können. Jetzt ist so die Mischung zwischen der Medienpädagogik und der Sonderpädagogik möglicherweise, was Lehrkräfte sehr schön nutzen können, um auch einen Lernstand festzustellen. Weil wenn ich gesagt habe, okay, wir haben im Unterricht den Zehnerübergang jetzt wirklich erarbeitet und ich sage, der sitzt, die haben es verstanden, und ich dann den Auftrag gebe, dreh mal ein Stop-Motion-Video und zeig doch mal den anderen, wie geht denn so ein Zehnerübergang, dann habe ich da irgendwie einen sehr guten Leistungsstand, den ich abmessen kann. Wenn das gut geklappt hat und das ist übertragen worden, dann weiß ich, das Kind kann es, ja, und habe da einen großen Vorteil von. Also insofern, ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man diese Verknüpfung zwischen den beiden Teilbereichen auch nochmal so deutlich macht. Jetzt gibt es aber gerade unter uns Lehrkräften, jetzt nehme ich mich nochmal kurz mit rein, ja gerne auch die etwas kritischere Stimme, die sagt, ja, aber den Lernverlauf, den kann ich doch gar nicht so genau festhalten. Wenn ich nicht sehe, wie das Kind das gemacht hat, kann der Computer wirklich messen, was bei dem Kind passiert ist, sieht der, wie gestresst das war oder ob sich das irgendwie mit den Fingern gezählt hat oder ähnliches. Und bin ich dann nicht ersetzbar als Lehrkraft, beziehungsweise ich bin nicht ersetzbar als Lehrkraft. Die Pro-Stimmen, die kennen wir, die sagen, natürlich bin ich nicht, es geht nicht um Ersetzen, es geht um Ergänzen. Wir haben gerade von Barrieren gesprochen. Was gibt es denn noch, was ihr entgegenhalten könnt, wenn wir sagen, die kritische Stimme, die sagt, nein, die haben eh schon zu viel Medienzeit, die müssen in der echten Welt, die müssen es gerade im sonderpädagogischen Bereich, ne, müssen es mit den Händen erfahren haben, selber erfahren haben. Was könnt ihr da entgegnen gegen die kritischen Stimmen?
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir so sehr viele kritische Stimmen haben. Zumindest in den letzten Jahren ist doch, also das Positive, was wir durch die digitalen Medien auch in den Schulen erfahren konnten, also aus meiner Sicht hat es überwogen, ja. Und das ist eigentlich total richtig, ne? Also wie in allen schulischen Situationen ist ja das Können so der Lehrkraft, ne? Die didaktische Kompetenz, auch die Bindungsfähigkeit, Beziehungsfähigkeit, ne? Zentral für das Lernen. Und das wird natürlich jetzt nicht ersetzt durch ein Tablet, ja? Sondern ein Tablet ist ein Medium, ne? Ein digitales Medium, aber eben auch genauso wie ein Buch ein Medium, um eben damit lernen zu können. Und da ist dann jetzt wieder die Lehrkraft gefragt, wie sie damit umgehen kann, wie sie das didaktisch einsetzen kann, wie sie die bestimmten Inhalte aufbereitet für dieses Kind, ein individuelles Lernen, auch gerade für die Kinder mit Unterstützungsbedarf, auch mit besonders hohem Unterstützungsbedarf, ist das ja wichtig. und natürlich, wie sie selber Motivation und Begeisterung für dieses Medium und natürlich auch für den Lerninhalt vermittelt. Und ich glaube, wenn uns das gelingt, dann werden kritische Stimmen, sagen wir, auf jeden Fall auch weniger werden. Ja, also bei ganz schwerst mehrfach beeinträchtigten Kindern ist das natürlich etwas anderes. Da muss man dann gucken, dass man sensorische Prozesse anders oder im Schwerpunkt aktiviert. Das sehe ich auch so. Aber jetzt reden wir ja auch von Kindern, die damit tatsächlich umgehen können, jetzt also technisch umgehen können.
Ja, und schlussendlich sind diese kritischen Stimmen die Reste von einer sehr, sehr alten Diskussion, also eher so eine kulturpessimistische Haltung oder eine bewahrpädagogische Haltung. Ja, also das ist gefährlich, das lassen wir lieber weg. Und die machen das zu Hause sowieso genug. Also ich begegne solchen Stimmen tatsächlich noch sehr oft. Also ich mache ja Medienbildung entlang der Bildungskette. Und das heißt, ich fange damit auch schon in der Kita an. Und wenn ich eine Erzieherinnenfortbildung mache, begegnen mir diese Stimmen auch immer wieder. Die sagen, digitale Medien haben hier nichts zu suchen. Die Kinder müssen Naturerfahrungen machen. Die müssen mit allen Sinnen lernen und so weiter. Das tun sie übrigens immer noch, auch wenn man medienpädagogisch arbeitet. Und daran sieht man, dass damit eigentlich ein Missverständnis verbunden ist, was Medienpädagogik eigentlich ist oder was digitalitätsbezogene Kompetenzen sollen. Wenn man dann pädagogische Fachkräfte darüber aufklärt, das gilt auch für Lehrerinnen, dann weicht sich diese ablehnende Haltung meistens sehr schnell auf. Also es ist vielleicht ein bisschen verkürzt, aber um das deutlich zu machen, wir sagen ja nicht, wir lassen Kinder nicht am Straßenverkehr teilnehmen, weil das ist so gefährlich und deswegen sperren wir sie alle zu Hause ein. Ja? Sondern wir bringen ihnen stattdessen bei, du bleibst an der Straße stehen, du musst auf die rote Ampel achten, immer nach links und rechts gucken und so weiter. Ja. Und solche Regeln für eine sichere, kompetente Nutzung von Medien, die steht eben auch jedem Kind zu. Und ergo auch muss diese in jedem Bildungsbereich implementiert sein. Wie kann ich Medien nutzen, um selbsttätig, selbstständig zu lernen, selbstorientiert zu lernen und am Ende mich auch meine Mediennutzung selbst zu regulieren. Das ist an sich eine Riesenchance. Was auch Lehrerinnen meist missverstehen, ist, es reicht natürlich nicht, die Kinder vor den Tablets zu setzen und die künstliche Intelligenz macht dann den Rest, ja, oder die App, die tolle Bildungslern-App, dann wird das schon werden. Es reicht natürlich nicht. Wir haben das auch Anfang des Jahrhunderts schon mal versucht gehabt und hatten die Idee von so Bildungsmaschinen und wir wissen alle, dass das auch nicht funktioniert hat. Also digitale Medien können unterstützen und es ist ja auch oft die Rede von dem Mehrwert und schlussendlich sprechen wir auch nicht umsonst von den neuen Medien, auch wenn das für manche Menschen eher lächerlich klingt, so wie wir aufgewachsen sind in der letzten Kohorte, sind diese Medien natürlich nicht mehr neu für die. Ja? Und tatsächlich sprechen wir inzwischen eher von der Ära der Postdigitalität, weil auch Jugendliche diese digital, analog, diese Trennung überhaupt nicht mehr machen. Aber um nochmal zurückzukommen, also die neuen Medien sind insofern neu, als dass sie wirklich neue Methoden zugänglich machen oder möglich machen. Die sind anders als die Medien, die Lehrerinnen früher benutzt haben. Die Karte, die Arbeitsblätter und so weiter. Deshalb sind sie nicht besser, sondern sie sind anders. Lernen mit digitalen Medien ist nicht leichter oder schneller, sondern anders. Es verändert das Lernen. Und im Bereich Schule ist, wenn man diesen Punkt deutlich macht und die neuen Möglichkeiten aufzeigt, sind dann die kritischen Stimmen meistens auch sehr schnell etwas leiser.
Und die Gefahren, die kann man ja natürlich auch thematisieren, ne? Und das auch zu Recht, ne? Datenschutzdinge zum Beispiel. Und das muss man halt vor dem Hintergrund des Lernvermögens, des Alters, der Klassenstufe, wie auch immer, mit den Kindern besprechen. Das kann man ganz früh machen, schon im Kindergartenalter.
Ja, das finde ich ein sehr spannendes Thema. Da wäre ich auf jeden Fall auch noch drauf gekommen. Dann ziehen wir das jetzt genau an die Stelle, nämlich die Frage danach, wie gehe ich mit ethischen und datenschutzrechtlichen Themen allgemein um, gerade wenn ich in einem Kontext mit SchülerInnen arbeite, die vielleicht auch nochmal ja, mehr Schwierigkeiten haben, Gefahren zu erkennen, was das betrifft. Wir haben vielleicht auch Vorbilder im privaten Umfeld, im häuslichen Umfeld, die da nicht dienlich sind und die eben auch noch keine große Awareness davon haben, wie geht Datenschutz, wie gehe ich gut mit den Daten meines Kindes um, wie gehe ich gut mit persönlichen Daten um, wie kann ich das gut einbinden, auch mit Blick auf den sonderpädagogischen Kontext.
In der Grundschule handelt es sich ja eigentlich immer noch um eine Erziehungspartnerschaft zwischen Schule und Elternhaus oder Schule und Familie. Und was wir oft erleben, wenn wir Elternabende machen in Grundschulen, in Kitas ist das leider genauso, zu solchen Themenabenden kommen leider nur Eltern, die es sowieso schon interessiert, die es schon halt richtig machen, gerne neuen Input haben möchten. Das heißt, wir müssten, um alle Eltern zu erreichen, eigentlich uns neue Methoden ausdenken, die dann bis in den Haushalt hinein reinstrahlen, ja, bis an den Armbrotstisch, an den gemeinsamen, wo man dann Medien zum Thema macht und vielleicht die Eltern auch inspirieren kann, sich näher damit auseinanderzusetzen. Ja, was es heißt eigentlich Medienerziehung, gesunder Medienumgang für mich und mein Kind. Sowas wie, mach doch mal ein Interview mit deinen Eltern zu ihrer eigenen Medienbiografie. Wie sind die früher ins Internet gekommen? Wie haben die sich eigentlich verabredet, als sie kein Smartphone hatten? Also es geht kurzum darum, Gesprächsanlässe zu schaffen, damit die Eltern sich davon auch irgendwie anders berührt fühlen. Wir haben auch oft das Problem, dass vor allen Dingen Eltern mit akademischem Background dem auch sehr skeptisch gegenüberstehen, weil sie so ein Vorurteil haben, dass eben das Tablet der dritte Pädagoge wird. Ja? Also die setzen das Kind vors Tablet und dann werden die da abgestellt und die Fachkräfte haben eigentlich gar nichts mehr zu tun. Also genau das Gegenteil ist ja der Fall. Wenn man das gut vorbereiten möchte und projektorientiert beispielsweise arbeiten möchte in der Schule, dann ist das ja auch ein hoher Aufwand, das vorzubereiten. Und die Idee ist ja auch, dass Lehrerinnen ihre Rolle in der Medienpädagogik oder wenn sie medienpädagogisch arbeiten, wird ihre pädagogische Rolle sich auch verändern. Ja? Also sie sind nicht mehr die frontal unterrichtenden Lehrerinnen, sondern sie werden zu Lernbegleiterinnen. Das ist auch schwierig als Lehrkraft manchmal, das auszuhalten. Also es fällt vielen schwer, sich zurückzunehmen und den Schülerinnen auch die Expertenrolle zuzugestehen, die Experten sein zu lassen, zumindest was den reinen Nutzungsbereich angeht, ja, also diese Dimension der Medienkompetenz, ja, die wissen ja besser Bescheid, wie man diese oder jene Einstellung macht. Wir haben am Anfang schon gesagt, Medienkompetenz bedeutet ja noch sehr viel mehr und Medienkompetenz stellt sich auch nicht von alleine ein bei Schülerinnen, sondern auch dafür brauchen sie eben gute pädagogische, didaktische Begleitung, um sowas wie eine kritische Haltung gegenüber Medien zu entwickeln. Und wenn Sie jetzt beispielsweise einen Film drehen, also das entspricht ja der Basismethode der Medienpädagogik, die aktive Medienarbeit, dann lernen die Kinder unterwegs während dieses Prozesses auch wahnsinnig viel über solche wichtigen Dinge wie Urheberrecht, Datenschutz, Privatsphäre und so weiter. Also die aktive Medienarbeit hat zwar ein Produkt zum Ziel, aber der Prozess steht dabei viel mehr im Vordergrund. Und während dieses Prozesses kann ich mit Schülerinnen darüber sprechen, ihr habt den jetzt abgefilmt, gibt es eigentlich sowas wie ein Recht am eigenen Bild? Darf ich jede Musik unter den Film legen, die mir gefällt? Oder muss ich eigentlich auf gewisse rechtliche Vorgaben achten? Genau, das ist im Kern das, wie Medienpädagogik da versucht, handlungsorientiert und ganzheitlich durch Learning by Doing solche ethischen Themen auch im Allgemeinen zu bearbeiten.
Ja, das klingt sehr schön. Jetzt ist quasi das Best-Practice-Beispiel, nach dem ich gleich hätte fragen wollen, auch schon beantwortet, weil das klingt nämlich so ein bisschen so, okay, Learning by Doing, vielleicht einfach mal so ein Stop-Motion-Video machen oder ein Legetechnik-Video. Es gibt ja so ein paar auch einfach sehr, sehr simple Methoden, die die Lehrkräfte auch sehr, ja, sehr, sehr gut in der Klasse durchführen können, mit der Klasse machen können, Konzept erarbeiten oder eine Idee erarbeiten, was könnten wir denn für ein Video machen und das dann da anwenden. Das finde ich eine sehr schöne Sache. Was brauche ich denn aber in meiner Klasse als technische Ressource und Ausstattung? Was ist die Basis, was ich brauche? Wir haben vorhin davon gesprochen, viele Klassen sind mittlerweile gut ausgestattet. Was sollte ich in meiner Klasse haben, um gut arbeiten zu können? Was ist die Basis?
Also wenn ich wirklich ein Medienprojekt machen möchte, also aktive Medienarbeit betreiben möchte, dann wäre es schon schön, wenn alle irgendwie Zugriff auf ein Gerät hätten. Es muss jetzt nicht unbedingt der Klassensatz sein, wo jedes Tablet individualisiert für jedes Kind zur Verfügung steht. Das ist ja schlussendlich auch eine Kostenfrage. Aber also Smartphone und Tablet sind einfach total praktische, multifunktionale Werkzeuge, Geräte. Und dort sind meistens auch die Apps, die man braucht, schon vorinstalliert, von Kamera bis Sprachmemo, ohne dass ich groß irgendwas installieren müsste als Lehrkraft. Und damit kann man schon viel medienpraktische Arbeit machen und sich dann im Zweifel auch andere Apps bei Bedarf runterladen. Wie gesagt, Medienbildung ist auch möglich, wenn man Medien zum Unterrichtsgegenstand macht, das dann analog durchzuführen. Das habe ich vorhin kurz angesprochen. Wir haben beispielsweise verbunden mit unserer Studie ein Seminar durchgeführt, was wir dann wissenschaftlich begleitet haben, wo Studierende für ein inklusives Setting Medienbildungsmaßnahmen entworfen haben, und diese dann auch durchgeführt haben. Und eine Idee der Studierenden war, dass die Kinder erstmal ein Papp-Smartphone basteln und gestalten und sich dann auch ausdenken sollten, welche App könnten sie dort installieren und gibt es vielleicht auch Apps, die sie sich selber ausdenken, die es noch nicht gibt? Welche würden sie sich wünschen? Was sollen die können? Wie sollen die aussehen? Wie sollen die designt werden? Und das haben sie auch, ja, ganz schnöde, um es einer Deutlichkeit zu sagen, auf einem Papierplakat erstmal präsentiert. Und während dieses Prozesses, ja, also das Entwerfen, Designen einer App, haben die Kinder dann auch mit den Studierenden reflektiert, mal angenommen, es gäbe diese App, würde die denn Geld kosten? Und die meisten Kinder sagen erstmal, nein, es ist ja doof und wir wollen das ja kostenfrei halten, die soll ja für alle sein. Na gut, aber irgendwie musst du dich ja finanzieren. Die App muss ja irgendwie finanziert werden. Was könnte man da denn tun? Dann kommen die ziemlich schnell darauf, na gut, dann müssen wir Werbung schalten. Und schon sind sie beim Thema In-App-Käufe, Werbeabsichten. Und das können sie dann wiederum zu einem Medienerziehungsthema machen. Muss man sich dann da anmelden bei der App? Ja, muss man irgendwelche Daten hinterlegen? Wie kommuniziert man sozusagen miteinander? Da sind sie dann wieder im Bereich Privatsphäre. Warum wollen manche meiner Apps eigentlich wissen, wo mein Standort ist, obwohl es sich um die Taschenlampen-App handelt? Ja? Genau, also von der Ausstattung her könnte man eigentlich, egal mit welchen Rahmenbedingungen, schon sehr viel anstellen. Schöner wäre es natürlich, wenn man aktive Medienarbeit betreiben möchte, wenn man wenigstens Tablets zur Verfügung hat oder solche Wege geht wie Bring Your Own Device. Oder um beim Beispiel Stop-Motion zu bleiben, für einen Stop-Motion-Film, den man innerhalb einer Gruppe macht, braucht man auch nur ein Gerät. Ja? Ein Tablet reicht, ein Stativ, eine Lampe ist wichtig und das Bastelmaterial oder Lego-Figuren. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen.
Genau. Und vielleicht kann ich noch kurz ergänzen, dass es Studien gibt, die gezeigt haben, dass ja so ziemlich alle Kinder, also ab einem bestimmten Alter, so ab 10, 11, jetzt genau habe ich es jetzt nicht im Kopf, eben doch auf ein Smartphone zugreifen können. Wenn sie kein eigenes haben, dann stellen aber doch in der Freizeit die Eltern das Smartphone zur Verfügung. Und ich weiß, dass es immer noch Schulen gibt, die auch die Nutzung des Smartphones verbieten. Die haben da auch einen Grund für, ohne Zweifel. Aber wenn man so ein Medienprojekt macht oder Medienkompetenz entwickeln will, dann stellt das Smartphone eine Möglichkeit dar, sehr unkompliziert im Handling und auch sehr unkompliziert das eben noch mitzubringen, ja, damit eben Medienkompetenz aufzubauen. Das haben auch unterschiedliche Studien gezeigt, vor allen Dingen im Bereich, ich glaube, der Schwerpunkt Lernen oder geistige Entwicklung. Also warum so etwas nicht nutzen, ja, wenn es denn einfach zu beschaffen ist und ja, einfach zu nutzen ist.
Ja, und zumal, ne, da hast du gerade was ganz Wichtiges gesagt, sie nutzen es ja eh. Also ne, wenn die Kinder es eben eh nutzen, dann ist es eben auch umso wertvoller, wenn wir sagen, ah, okay, wieder wie in der Mathematik, wenn die Kinder eh am Beginn eben ihre Finger nutzen, um zu zählen, dann ist es doch sinnvoller, wenn ich die gut einbinde, als wenn ich sage, lass das, das geht nicht. Ungefähr genauso stelle ich mir das eben mit meinem Handy, was mit in der Klasse ist, auch vor. Und dann ist es vielleicht klüger, nach Regeln zu suchen, wie wir es gut einsetzen, anstatt zu sagen, wir suchen nach Regeln, wo wir es während des Unterrichtstages einsammeln. Ja, das wäre mit Sicherheit sehr, sehr erstrebenswert. Kommen wir noch mal so ein bisschen zu noch praktischerem oder noch konkreterem und dem unmittelbaren Gewinn für die Lehrkräfte, die so bis hier zugehört haben. Wenn ich jetzt sage, okay, das ist spannend, ich mache mich jetzt doch auf den Weg, das war der Moment, den ich brauchte. Jetzt geht es nochmal einen Schritt weiter vielleicht auch für mich. Was kann ich denn morgen in meiner Klasse machen? Was für Übungen, was für Aktivitäten kann ich denn durchführen? Wir haben jetzt schon von so Stop-Motion-Video und Legetechnik-Video, das kann ich erstellen. Wir haben noch ein anderes schönes praktisches Beispiel gehört gerade, wo wir sagen, wir überlegen mal eine App. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Es ist ja fachübergreifend, alles, was wir gesprochen haben. Es gibt ja nicht irgendwie eine Bindung, wo ich sage, das ist ein Thema, sondern ich kann es ja in jedem Fach und auch schlussendlich in jeder Altersgruppe kann ich ja starten. Wir haben jetzt sogar gesagt, ich kann sogar mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf, kann ich gut nutzen und starten. Was kann ich denn morgen mal Kleines testen? Habt ihr da vielleicht eine schöne Idee?
Da würde ich gerne eine App empfehlen aus hauseigener Produktion.
Gerne.
Die heißt Medienplanet.
Werden wir in den Shownotes verlinken.
Und diese enthält ein kindgerechtes Schnitttool. Also man kann ganz einfach mit einem Baukastensystem Filme drehen und ein kindgerechtes Podcast-Tool. Also die App Medienplanet richtet sich eigentlich an Kinder im Grundschulalter. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass sich das auch über die Grundschule hinaus bis ungefähr zur siebten klasse gut einsetzen lässt. Es ist auch ein digitales Medientagebuch und ein Ernährungstagebuch integriert. Also das Ganze bewegt sich in diesem Schnittfeld von Gesundheit und Medienkompetenzförderung. Das ist auch nicht nur für Kinder geeignet. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass auch erwachsene pädagogische Fachkräfte ganz toll dieses Tool mal benutzen können, um sich zu üben als Filmemacherin oder als jemand, der vielleicht noch nie einen Podcast selber aufgenommen hat. Wer hat das schon in seiner Ausbildung gehabt? Das wird ja jetzt erst schrittweise in der derzeitigen Ausbildung integriert. Der Vorteil der App ist, sie enthält keine Werbung. Die Kinder müssen sich nicht anmelden, die Lehrkräfte übrigens auch nicht. Sie können das einfach auf ihr Tablet oder Smartphone ziehen und gleich damit anfangen. Sie haben keinerlei datenschutzrechtliche Probleme oder solche Dinge. Die funktioniert auch ohne Internetzugang. Das soll ja mal vorkommen, dass Schulen vielleicht kein stabiles WLAN haben. Es gibt auch noch eine zweite App dazu, die heißt Medienplanet Unterricht. Die enthält interaktive Übungen, die man sowohl auf dem Tablet benutzen kann, als auch frontal auf dem Smartboard zeigen kann und dann in einer Klassensituation solche interaktiven Übungen durchführen kann. Also ein Comic Creator ist da, Quizze und so weiter. Auch da lernen die Schülerinnen spielerisch alles zum Thema Medienkompetenz, Identitätsarbeit, zum Thema Medienhelden, über Werbung. Und wenn man sich diese gesundheitsrelevanten Themen genauer anschaut, merkt man auch schnell, Medienbildung ist eben eine Querschnittsaufgabe, auch ein Querschnittsthema, was fächerübergreifend in jedem Fach eigentlich eine Rolle spielen kann und auch sollte. Was hat Ernährung eigentlich, gesunde Ernährung, mit Werbekompetenz zu tun? Und wir haben auch darauf geachtet, möglichst praktische Vorübungen für die praktische Medienarbeit auch mit einzuarbeiten. Wie mache ich eigentlich so einen Stop-Motion-Film? Wie unterscheidet er sich vom Liegetrickfilm? Was sind Perspektiven? Wie schreibe ich ein Storyboard und so weiter? Ansonsten habe ich auch noch weitere Empfehlungen, die man schnell ausprobieren kann, ohne dass ich jetzt da irgendwelche Anteile dran habe oder Werbung machen möchte. Aber ich habe zu Beginn schon gesagt, wir wissen, dass eine Sache, die im Bereich der Digitalisierung auf jeden Fall angekommen ist in der Schule, das ist die Unterrichtsvorbereitung seitens von Lehrerinnen. Das macht man ja heute digital. Also ich weiß nicht, Absolut. Wie du das machst, Jennifer, aber ich gehe, wenn ich meinen Unterricht vorbereite, nicht mehr in irgendeine Medienleihstelle oder in eine Bibliothek und suche mir dort Unterrichtsentwürfe aus, sondern du guckst auf einschlägigen Seiten, ob es da Unterrichtsideen gibt. Und inzwischen haben wir wirklich sehr gut sortierte Datenbanken. Und ich persönlich habe mich auch schon eine Weile danach gesehnt, weil es sehr, sehr, sehr aufwendig ist, immer überall nach den einzelnen Tools und Angeboten zu suchen und die sich aufwendig zusammenzusuchen. Was ich meinen Studierenden empfehle, ist Find My Tool. Das ist so ein Beispiel für eine gute Sammlung von Werkzeugen, digitalen Werkzeugen, egal wofür ich es jetzt brauche. Also ich überlege mir, ich möchte irgendwie, dass meine Schülerinnen kollaborativ arbeiten. Dann klicke ich die Kategorie einfach nur an und es werden mir alle Werkzeuge ausgegeben, die in dieser Sammlung vereint worden sind, die für diese Methode sinnvoll sind. Also Find My Tool und das andere ist Mundo. Mundo ist gefördert auch vom Digitalpakt und soll vor allen Dingen offene Lernmaterialien zusammenfassen. Dahinter steckt das FEU. Das FEU kennen manche vielleicht auch als eine Institution, die für qualitativ hochwertige Bildungsmedien stehen. Und hier ist es auch so, dass sich Lehrerinnen, übrigens auch Eltern, kostenlos anmelden können und diese Sammlung durchsuchen können nach Filmen, auch nach Werkzeugen, nach verschiedenen Internetseiten, die sich auch mit Medienerziehung, aber nicht nur befassen. Also eigentlich zu jedem Fach, was man sich vorstellen kann, ist hier eine Zusammenfassung eigentlich vorhanden von sogenannten OER-Medien.
Ich könnte noch kurz aus sonderpädagogischer Sicht was ergänzen, wenn es okay ist. Mir fällt immer wieder auf, dass wir also jetzt auch zunehmend digitale Tools haben, eben um den Lernfortschritt der Kinder ganz differenziert zu erfassen. Und das ist auch gerade vor dem Hintergrund einer inklusiven Schule und vor dem Hintergrund, dass eben doch sehr viele Kinder eben auch mit deutlichen Problemen im Lesen, Schreiben, Rechnen im Unterricht sitzen, teilweise auch ohne Unterstützungsbedarf. Und dass es eben sehr, sehr wichtig ist, den genauen Lernentwicklungsstand eines Kindes differenziert zu bestimmen. Und das Das kann man eigentlich so genau, wie es eben mit digitalen Medien jetzt funktioniert, wie zum Beispiel, ich kann ja auch mal ein bisschen Werbung machen, ne? Levumi zum Beispiel oder auch die Lernlinie oder der Coop-Server, ne? Dass diese Medien also verstärkt eingesetzt werden, um eben den Lernfortschritt zu messen beziehungsweise den Lernentwicklungsstand erst einmal festzustellen. Und das jetzt vielleicht doch nochmal, weil die Frage war ja ursprünglich, was setze ich morgen ein? Also es muss man sich morgen einsetzen, aber vielleicht in der nächsten Zeit.
Absolut.
Das ist ja auch eine Erleichterung für jeden Kollegen, der wissen will, wie plane ich demnächst meinen Unterricht. Ja, wenn ich ganz genau weiß, wo ist jetzt eigentlich das Problem im Bereich Rechtschreibung. Ne? Nicht, dass ich einfach immer nur feststelle, okay, ja, Groß-Kleinschreibung ist ein Problem und ansonsten hat er auch noch 20 Fehler. Aber wo liegen denn die 20 Fehler? Ja, was ist denn jetzt eigentlich die Stufe der nächsten Entwicklung innerhalb eines der Rechtschreibkompetenzentwicklung? Und um das festzulegen, ne, das oder relativ schnell eben zu erfassen, ganz differenziert zu erfassen, nicht mit einem standardisierten Test, ne, weiß ich, DMAT 6 in Klasse 6, das passt aber für das ein oder andere Kind gar nicht so differenziert, falls es noch sehr große Probleme hat. Das würde zum Beispiel gar nicht in einem normierten Testverfahren abgebildet werden, was jetzt konkret das Problem ist, falls das Testverfahren das jetzt nicht differenziert prüft. Ja, und da sehe ich eine ganz große Chance, denn eben auch innerhalb der Schule mit solchen Verfahren dann eben auch umzugehen und Feedback zu geben, den Eltern Feedback zu geben, den Kindern Feedback zu geben, dass diese Informationen in Klassenkonferenzen mitzunehmen, um dann eben mit den Kollegen darüber zu sprechen und so weiter. Achso, und das gibt es nicht nur für den Bereich des Lernens, ne, sondern eben auch für den Bereich der Sprachentwicklung, für den Bereich der emotionalen, sozialen Entwicklung und so weiter.
Ja, super. Ich habe gerade nicht reingerufen, kommt in die Shownotes, weil wir die Jana Jung-Johann nämlich zu Levumi schon mal da hatten. Insofern an die Hörenden, googelt euch nochmal durch die Aufzeichnung. Es gibt eine Folge zu Levumi, wo nochmal detaillierter besprochen wird, wie das zum Einschätzen des Lernverlaufs von Kindern genutzt werden kann. Aber vielen lieben Dank auch nochmal. Das ist nämlich auch da, sind wir ja an der Grenze zum bzw. im digitalen Nutzen für die Lehrkräfte. Okay, wir kommen zum Ende des Podcasts. Am Ende stellen wir eigentlich immer eine Frage, die wir out of the box stellen, die eben nicht mehr konkret mit dem Thema zu tun hat. Jetzt habe ich hier heute den Luxus von zwei Gästinnen und würde also zwei Fragen stellen wollen. Zum einen würde ich gerne Ines Sura fragen wollen, was würdest du direkt im Schulsystem ändern, wenn du etwas ändern könntest? Und von heute auf morgen, morgen früh wachst du auf, ein Wunder ist geschehen und es ist etwas besser, was jetzt nicht gut ist.
Wenn ein Wunder geschehen würde, dann hätte ich eigentlich gern, dass sich der veränderte Bildungsbegriff, den wir an der Universität vertreten, auch in der Schule ankommt. Also ich sehe immer wieder das Problem, dass das, was ich meinen Studierenden in der Lehramtsausbildung mitgebe, sich überhaupt nicht mit der Realität in den Schulen deckt. Also ich erzähle denen dann, wie macht man projektorientiertes Unterrichten, wie können sie handlungsorientiert arbeiten, was bedeutet Medienbildung als Querschnittsaufgabe? Arbeiten Sie bitte mit außerschulischen Bildungspartnern zusammen. Stärken Sie die Ressourcen der Schülerinnen. Ja, also holen Sie sie bei dem ab, was sie schon gut können und hacken Sie nicht immer darauf rum, was Sie alles nicht können. Und dann kommen Sie aber in die Schule und kriegen so einen richtigen Realitätsschock und müssen das wieder neu abgleichen. Und dann sehen wir immer wieder, dass sie eigentlich nur reproduzieren, was man mit ihnen in ihrer eigenen Schulzeit mal gemacht hat. Und das hätte ich gerne geändert, dass sich unsere Erkenntnisse aus der Bildungsforschung, die ja auch hier die Beziehungsarbeit zum Beispiel herausstellt, solche Dinge wie kreatives Lernen, kooperatives, kollaboratives, die ganzen Skills, die man eigentlich braucht später im Arbeitsleben, aber auch für das normale Leben, wenn man so will. Ja? Also das muss ja auch nicht immer alles auf ihren zukünftigen Beruf fokussiert sein, sondern wie geht eigentlich gelingende Lebensführung, problemlösende Kompetenzen entwickeln. Wir stellen Schülerinnen ständig vor Probleme in der Schule, die sie ohne uns ja gar nicht hätten. Oder solche Dinge wie Gamification, Game-Based Learning, die werden im Moment immer noch sehr belächelt und sind halt irgendwie ja als ganz nett, so spielerisch. Wir wissen aber, dass das motivational ganz viel mit Schülerinnen macht, wenn man solche Dinge ernst nimmt und einsetzt.
Okay, danke schön. Dann frage ich jetzt noch einmal Katrin Marlau, wenn du dir ein Thema wünschen dürftest, was hier im Podcast besprochen werden soll, welches wäre das? Also im Prinzip ein Thema, ne, was ist das, was dahinter steht? Ein Thema, von dem du dir wünschst, dass es an Lehrkräfte herangetragen wird, wo sie vielleicht ein kleines bisschen was zu hören sollten.
Also es gibt ein Thema, das fällt mir also immer wieder auf, auch die ganzen Jahre, die ich jetzt schon als Professorin und auch davor schon als wissenschaftliche Mitarbeiterin so überlegt habe, auch vor dem Hintergrund also eigener Forschungsergebnisse, aber auch so Befragungen von Studierenden und auch von Lehrkräften. Und das ist tatsächlich die Haltung und Wertschätzung der Kinder gegenüber, die einen hohen oder auch niedrigen, wie auch immer, auf jeden Fall aber einen Unterstützungsbedarf haben. Wir haben Studien, die zeigen, dass die Kinder im inklusiven Unterricht angekommen sind, aber dass ihre Lehrkräfte doch zur Hälfte, also durchgängig zur Hälfte, sowohl die Grundschulpädagogen als auch, wir haben auch Befragungen bei also weiterführenden Schulen gemacht, doch sehr skeptisch sind, was deren Haltung den Kindern gegenüber, was deren ihr angeht. So, und das ist etwas, was mich immer wieder umtreibt, wo ich immer wieder überlege, wie man so etwas ändert, wo wir anfangen in der Gesellschaft, wo wir anfangen in der universitären Lehre. Was können wir ändern, damit klar ist, dass ein Kind mit einem Unterstützungsbedarf das Gleiche ist, oder auch ein Kind ist wie jedes andere, genauso viel Wertschätzung und Wärme und ja, Unterstützung bekommt wie jedes andere Kind. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger in anderen Bereichen. Und das würde mich sehr interessieren, wie es da tatsächlich ja, bestellt ist, über anderen Kollegen, wie die das hinbekommen oder auch in Schulen, wo das sehr, sehr gut klappt und da vielleicht auch Best-Practice-Beispiele. Aber Haltung und Wertschätzung pro Inklusion, das ist etwas, da finde ich, da haben wir noch ganz, also eine große Aufgabe, und wenn Sie da oder wenn du da einen Podcast zu machen würdest, das würde ich mir auf jeden Fall anhören oder den.
Ja, großartig. Vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch heute zum Thema und danke für die Teilnahme am Podcast an Professor Dr. Ines Suhr und Professor Dr. Katrin Marlau. Dankeschön.
Danke.